Hallo und herzlich willkommen im Moviepilot Podcast Streamgestöber. Mein Name ist Max und vergangene Woche haben meine Kolleginnen Andrea, Esther und ich unseren großen Rückblick auf die 26 besten Serien der ersten Jahreshälfte 2026 begonnen. Und nachdem wir euch in Teil 1 schon stolze 16 Highlights vorgestellt haben, heiße ich euch jetzt willkommen zu Teil 2 mit 10 weiteren fantastischen Serien und Staffeln aus diesem Jahr. Dann sage ich erstmal, willkommen zurück, Andrea und Esther.
Hallo.
Danke, dass wir nochmal kommen durften.
Ja.
Wir haben jetzt keine Woche Pause gemacht. Wir sind durch die Zeit gereist und haben nur ein paar Minuten pausiert. Habt ihr die Pause trotzdem? Habt ihr euch gut erholt? Seid ihr bereit für die nächste Runde Serienhype?
Ich bin komplett bereit. Auch wenn ich meinen Platz 1 schon gesagt habe, mein Platz 2 wird hier noch folgen.
Ja. Oh, Teaser, Teaser.
Mein Platz 1 fehlt auch noch.
Also ich freue mich sehr, weil wirklich meine Top-10-Liste, als die Redaktion all ihre Sachen eingereicht hatte, war ich sehr zufrieden, dass da sehr viel von aufgetaucht ist. Also meine ganzen Lieblingsplätze kommen jetzt erst noch, glaube ich.
Oh.
Genau, wir drei haben euch eine Auswahl an 26 Serien-Highlights aus der ersten Jahreshälfte zusammengestellt. 16 davon haben wir letzte Woche vorgestellt. Da waren Highlights aus der Moviepilot-Community und persönliche Tipps von uns dreien dabei. Und in diesem Teil blicken wir auf die Top 10 des Moviepilot-Teams. Wir und unsere KollegInnen haben aus der Redaktion haben fleißig persönliche Top-Listen eingereicht, bei denen dann die Serienplatzierungen in Punkte umgerechnet wurden. Und die 10 Serien mit den meisten Punkten ergeben nun das Ranking der bisher 10 besten Serien des Jahres. Es ist auf jeden Fall eine spannende Momentaufnahme, würde ich mal sagen. Der Rückblick auf Januar bis Juni, weil mittlerweile befinden wir uns ja jetzt schon mittendrin im Juli und meine persönliche Top 10 sehe jetzt schon wieder ganz anders aus.
Allerdings.
Es schmerzt mir geradezu in der Seele, dass The Vampire Lestat am 1. Juli gestartet ist und damit nicht mehr reinrücken durfte ins erste Halbjahr.
Das korrigieren wir dann zum Jahresende, Max.
Genau. Und ich glaube, Andrea, dir geht es ähnlich mit Silo.
Silo Staffel 3. Juli startet. Der wird definitiv auch auf den vorderen Plätzen.
Damit habt ihr jetzt schon 2 zusätzliche Tipps von uns bekommen.
Ihr Glücklichen.
Aber keine
da
Sorge.
Da gibt's ja auch Zusatzfolgen zu, ne? Da könnt ihr
genau,
ja schon mal so reinhören.
Genau. Und keine Sorge, im ersten Halbjahr mangelte es nicht an fantastischen Serien. Und bevor wir jetzt mit der Top 10 starten, gibt es jetzt erst noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die britische Dramaserie Sherlock and Daughter, die neue US-Anwaltsserie The Rainmaker nach dem Bestseller von John Grisham oder die jeweils erste Staffel vom Outlander-Prequel Blood of My Blood und von The Hunting Wives, dem Serienhit aus den USA. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv oder in der Magenta TV-App auf deinem Handy oder Smart TV schauen. Du willst das ultimative Streaming-Erlebnis? Dann empfehlen wir dir die Top-Pakete. Entweder den Magenta TV Smart Stream mit Werbung oder den Magenta TV Mega Stream ohne Werbung. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, dann lasst uns nicht lange fackeln. Lasst uns mit der Top 10 beginnen. Die gehen wir jetzt von Platz 10 bis Platz 1 der Reihe nach durch. Und Esther, du darfst den, nee, Andrea, du darfst den Anfang machen.
Das war der Test.
Nein, Andrea, du
ich
darfst
darf
den Anfang
zweimal.
Machen.
Ich darf gleich zweimal.
Welche Serie ist denn auf Platz 10 des Moviepilot Rankings gelandet?
Auf Platz 10 des Moviepilot Rankings ist absolut zu Recht das Scrubs Revival, auch bekannt als Scrubs.
Es ist verwirrend.
Ja, Scrubs Revival läutet die Top 10 der Redaktion zum ersten Halbjahr 2026 ein. Die Community hat dem Ganzen auch eine 7,5 gegeben, also es kam durchaus durchweg durch die Bank gut an. Und
auf Platz 5 übrigens des Community Rankings.
Auf Platz 5 des Community Rankings, danke Max. Und genau wie Malcolm mittendrin ist auch hier noch ein zweites richtig starkes Revival gelungen. Finde ich total faszinierend. Fast alle Originalschauspieler, Schauspielerinnen sind zurückgekehrt. Es spielt wieder genau dort, wo es damals aufgehört hat, im Sacred Heart Hospital. JD, der mittlerweile eher Rezepte für ältere Leute in den Vorstädten ausstellt, kehrt jetzt wieder zurück ans Sacred Heart, wieder gespielt von Zach Braff, und übernimmt den Job von Dr. Cox, wieder gespielt von John C. McGinley. Und ebenfalls mit dabei und immer noch am Sacred Heart sind so tolle Leute wie Turk und Carla und Elliot, wieder gespielt von Donald Faison, Judy Reyes und Sarah Chalk. Und es war einfach eine Riesenfreude, dieses Revival zu gucken, weil es genau wie Malcolm mittendrin total gut an den Ton des Originals angeschlossen hat. Das Ganze aber schön auch in die 2020er Jahre verlegt hat. Scrubs und ich habe Scrubs geliebt damals, habe aber auch so ein bisschen Hühnchen damit zu rupfen, weil es sich durchaus öfter mal im Ton vergriffen hat, was so bestimmte Menschengruppen betrifft. Und das wurde jetzt auch teilweise humorvoll aufgegriffen im Revival mit einer sehr präsenten HR-Persona, die selber ein bisschen cray-cray ist.
Bring it down.
Bring it down. Und natürlich auch Ted Lasso wollte ich sagen, aber stimmt ja auch, der Scrubs-Schöpfer,
Bill Lawrence,
den wir in der Zwischenzeit auch von der wundervollen Serie Ted Lasso, wo er glaube ich auch die ein oder andere Sache für Scrubs jetzt gelernt hat, kennen. Und die Besonderheiten sind immer noch dieselben, die Chemie zwischen Zach Braff und Donald Faison ist einfach nach wie vor die größte, wichtigste Säule für die Serie, aber schlägt auch durchaus spannende, ernstere Töne an mit Burnout, mit Älterwerden, mit Wechseljahren, die arme Carla. Und die ja Freundschaft ist nach wie vor einfach das wichtigste Thema. Und es gibt auch eine neue Riege an Assistenzärztinnen, die auch durchaus unterhaltsam sind, finde ich. Auch tolle DarstellerInnen, die dafür gefunden wurden. Ja, Blödelhumor und herzerwärmend.
Und keine Figuren aus Staffel 9.
Keine Figuren aus Staffel 9. Ich persönlich finde Staffel 9 ja gar nicht so schlimm.
Ich habe sie nie gesehen.
Ach, wirklich? Mhm. Nichtsdestotrotz, Scrubs Revival lohnt sich wirklich. Vor allem für Leute, die es damals geliebt haben, unbedingt nochmal einschalten.
Ist das jetzt eine eigene Serie oder ist das die 10. Staffel? Wie wird die geführt, die Serie?
Scrubs? Ich glaube, bei Disney ist es eine eigene.
Es ist eine eigene. Es okay. ist ein eigener Eintrag bei Disney Plus, genau wie bei uns.
Ja.
Ja, haben wir so übernommen. Und das heißt einfach wieder Scrubs. Nicht mehr Scrubs, die Anfänger, sondern nur noch Scrubs.
Jetzt sind sie keine Anfänger mehr. So wie bei Grey's Anatomy, die jungen Ärzte sind schon lange nicht mehr jung.
Gibt es noch junge Ärzte?
Ja, ja.
Und es ist vielleicht nicht die beste Bill Lawrence-Serie.
In dieser Liste, die
in
wir
dieser
uns
Liste.
Vorstellen.
Genau. Kleiner Spoiler.
Wie so, aufregend.
Jetzt darfst du aber weitermachen mit Platz 9.
Ja, ich darf gleich weitermachen mit Platz 9.
Die ist noch gar nicht komplett, die Serie.
Nee, es sind, wenn dieser Podcast läuft, 4 Folgen zu sehen.
Und trotzdem hat sie es schon reingeschafft. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen.
Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass der fulminante Auftakt eigentlich das nicht gezeigte Finale der vorherigen Staffel war, wo sie damals nicht, war das wegen dem Autorenstreik? Mhm. Nicht, ja genau. Nicht
finanzielle Kürzungen. Und
Kürzungen konnten sie die große Schlacht nicht mehr zeigen. Wir reden natürlich über House of the Dragon, das erste Game of Thrones Spin-off, das uns jetzt schon seit ein paar Jahren begleitet. Es ist die 3. Staffel. Hat eine 7,1 von der Community. Wie ich finde, viel zu wenig. Ich persönlich mag es mehr als Game of Thrones. Sage ich jetzt, lasse ich einfach hier so mal stehen. Vielleicht auch, weil es vorrangig aus einer weiblichen Perspektive erzählt, was einfach super spannend ist. Es ist unser Platz 9 der Redaktion. Und worum geht's eigentlich in diesem Game of Thrones Prequel? Der Name sagt es schon, House of the Dragon. Es geht um ein Haus mit Drachen, also die Targaryens, spielt 172 Jahre vor der Geburt von Khaleesi, also Daenerys Targaryen, wie wir sie aus Game of Thrones kennen, und handelt von dem Erbfolgekrieg im Haus Targaryen. Später als Tanz der Drachen wird er bekannt sein.
Wobei die Jahreszahl auch tückisch ist, weil die verändert sich ja. Wir gehen ja ziemlich schnell in der Zeit voran.
Das stimmt, das stimmt. Auch ein Grund, warum Staffel 1 so toll war. Da lernen wir die beiden Protagonistinnen als Kinder kennen und bald schon sind sie keine Kinder mehr. Viel zu früh müssen sie erwachsen werden und Männer und Menschen regieren und sich durch dieses Chaos intrigieren. Und jetzt zu Beginn von Staffel 3 kriegen wir endlich den großen Krieg zu sehen zwischen den Grünen und den Schwarzen. Und ja, für wen seid ihr? Team Grün, Team Schwarz?
Hm?
Die Serie macht es einem aber auch sehr leicht, dass man auf Platz auf der Seite von Team Schwarz ist.
Und das ist ein bisschen das
Problem. Das ist das Problem der Serie vielleicht. Sie traut sich nicht so die richtig abgründigen Taten von Rhaenyra. Macht sie doch mal bitte unsympathisch mehr. Nicht einfach nur unfähig, sondern auch unsympathisch.
Eingesperrt.
Hast du denn Lieblingsfiguren? Mit dir habe ich noch gar nicht so viel über House of the Dragon geredet, Andrea.
Also ich kann sehr vielen Figuren was abgewinnen. Ich glaube, ich mag schon wirklich den zentralen Konflikt zwischen Alicent Hightower und, jetzt wollte ich Daenerys sagen, Rhaenyra.
Rhaenyra, ja.
Mag ich schon wirklich sehr gerne. Also als sie in Staffel 2 aufeinandertreffen, das war schon wirklich mein so Geheim im Hinterzimmer. Das war, glaube ich, schon mein Fave von der ganzen Serie bisher. Gespielt von Emma Darcy und Olivia Cook. Ganz, ganz wundervoll. Sind schon mein absolutes Highlight. Was ist denn deine Lieblingsfigur?
Als Larry Strong.
Ich liebe sie alle. Ich finde es auch so witzig, wie das so variiert über die Staffeln hinweg. Also zum Beispiel jetzt in der neuen Staffel finde ich ganz groß Larys und Aegon, die Kombination von die Flüchtigen.
Die Tramper.
Die flüchtigen Versehrten in Westeros unterwegs und dürfen nicht geschnappt werden. Ich kann auch tatsächlich immer noch Aemond viel abgewinnen, weil er einfach so ein Arsch ist. Also ich denke, was macht er als nächstes mit seinem Riesendrachen? Aber kann es mir alle geben. Ich bin begeistert. Ja.
Und diese Staffel haben wir noch Ormond Hightower dazu.
Mit seinem Riechsalz.
Der wird dann so später jetzt so einen richtigen Game of Thrones Arschloch.
Toll.
Ja.
Wollt ihr noch mal sonst noch was loswerden? Hat euch die Schlacht gefallen? Seid ihr voll mitgegangen in der Schlacht in der Gurgel, wo die Drachen abgeschossen wurden und die Schiffe aneinander prallten und Fluch der Karibik-Flair auf große Gefühle trafen?
Ja, ich finde es schön, dass man mal so eine richtige Seeschlacht gesehen hat. Hätte man noch mehr davon sehen können, finde ich. Auch die Seeschlange.
Man hätte was sehen können, ja.
Die Seeschlange, oder wie er heißt? Seeschlange heißt er doch, ne? Der Herr.
Corlys.
Corlys. Fand ich ganz toll mit seinen Söhnen.
Ich hatte jetzt gerade die dritte Folge nochmal geguckt und finde das sehr lustig. Da gibt es ja so einen Moment, wo, sorry Andrea, wenn es für dich schon ein bisschen was vorwegnimmt, wo, also Ulf ist auch einer meiner Lieblingsfiguren, Drachenreiter Ulf, der Mann von unten, der gefragt wird, welchen Namen würdest du jetzt gern annehmen, wenn du als zum Ritter geschlagen wirst? Und er sagt, Ulf Targaryen. Und Rhaenyra war so ganz trocken, auf keinen Fall. So eine Momente willst du dann halt auch wieder drin, wo ich dann lachend davor sitze und denke, es ist halt nicht nur Spannung und Drama, sondern auch einfach so, ich kann auch herzlich drüber lachen, was da passiert. Ja.
Es ist wirklich richtig gute Unterhaltung.
Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass sie so ein bisschen zu viel zu schnell in der Zeit springt. Weil so viele Schlachten am Ende von Staffel 2 ja so vorbereitet wurden und die meisten davon, bis auf die Seeschlacht, wurden ja komplett geskippt eigentlich. Mhm. Ich möchte noch mehr Schlachten sehen. Ja, aber ich glaube, das ist House of the Dragon auch einfach nicht. Von daher kann ich auch damit leben.
Man muss halt das Gleichgewicht finden, ne? Von wir wollen die Charaktere erzählen, genau. Und was sie umtreibt, dann lässt lieber mal eine Schlacht weg.
Also ich finde, das hatte Game of Thrones ein bisschen besser gehandelt, weil House of the Dragon hat ein sehr, sehr großes Ensemble und da verzetteln sie sich manchmal so ein bisschen, welchen Charakteren wir jetzt welche Story irgendwie, wo wir den Fokus drauf legen.
Aber tendenziell mit fortschreitenden Folgen verlieren wir ja noch ein paar.
Genau, es wird ja ausgedünnt. Ja,
ja, ich habe ja schon einen ganzen Podcast mit Mario zu dieser wunderbaren Serie und zu ihrem Auftakt aufgenommen. Also
er fand sie nicht so wunderbar.
Ja, aber ich habe hoffentlich die Fahne hochgetragen, die Drachenfahne. Deswegen, wenn ihr da noch mehr zu hören wollt, dann hört doch einfach daran rein, eine Stunde lang.
Und jetzt, wie versprochen, auf Platz 8.
Noch eine Bill Lawrence-Serie. Und zwar Shrinking hat dieses Jahr schon ihre dritte Staffel bekommen bei Apple TV. Ist eine Serie, die eine 7,3 Bewertung beim Moviepilot hat. 8 Folgen sind es wieder in dieser Staffel. Und für alle...
Waren es nicht sogar mehr?
Waren es sogar
12?
Ja, es waren sogar mehr, glaube ich. Siehste. Egal, es sind auf jeden
genug.
Fall
genug.
Endlich mal genug Folgen. Ist für mich so eine Feel-Good-Serie, super als Ted Lasso-Ersatz. Natürlich von Bill Lawrence auch zusammen mit seinen Stars geschrieben, die auch auftreten, nämlich Brad Goldstein, auch bekannt aus Ted Lasso, und Jason Segel, bekannt aus How I Met Your Mother. Die Crème de la Crème der Comedy, der neuen und alten Comedy. Und bei mir war es so, ich fand Staffel 1 ganz nett, musste sich aber noch finden. Staffel 2 ist für mich so perfekt eingerastet in so ein Figurengeflecht von, es ist mir egal, was sie tun, ich will nur, dass sie irgendwie miteinander interagieren und lustige Sachen machen. Und Staffel 3 hat er jetzt auch nochmal fantastisch nachgelegt. Willkommen bei Shrinking in der Praxis von Paul, gespielt von Harrison Ford. Ja, ihr habt richtig gehört, Harrison Ford spielt hier eine Hauptrolle. Jimmy, gespielt von Jason Segel. Gabby, Jessica Williams. Und die haben so eine Psychotherapie, die nicht so abläuft, wie man das vielleicht gewohnt kennt, sondern auch diese TherapeutInnen haben alle ihre Problemchen. Und als dann Jimmy nach dem Tod seiner Frau alle Regeln in den Wind schlägt und seinen Patienten einfach mal sagt, was er denkt, passieren Dinge, die das Leben von vielen vor und hinter dem Sofa verändern. Und so wachsen wir dann rein in diesen Familien- und Freundeskreis, der einfach ganz wunderbar ist. Dazu gehören dann zum Beispiel auch noch Jimmys jugendliche Tochter Alice, sein bester Freund und Anwalt Brian, das eine grandiose Nachbars-Ehepaar, Liz und Derek. Immer wenn Liz und Derek auftreten, freue ich mich. Die sind einfach so...
Wir brauchen mehr Krista Miller in Serien, aber sie spielt nur in Bill Lawrence-Serien mit, weil sie ihr Ehemann ist. Ne?
Ach so, das wusste ich gar nicht, siehste. Spannend. Ja, und dann natürlich auch Patienten, die mittlerweile Freunde sind, kommen auch mit rein. Sean und Mentoren, Kollegen, was auch immer. Also es ist wirklich auch ein großes Ensemble, was sich langsam aufbaut, aber man kann alle gut verfolgen. Man hat irgendwie bei jedem so einen Punkt, den man gerne folgt. Staffel 3 widmet sich jetzt am Anfang vorrangig der Parkinson-Erkrankung von Paul, also Harrison Fords Figur, die jetzt damit umgehen muss, dass er wahrscheinlich nicht mehr ewig seinen Job ausüben kann, wenn dann seine Hand häufiger mal anfängt zu zittern, und bringt dann auch so grandiose Auftritte, Gastauftritte von zum Beispiel von Michael J. Fox um die Ecke, der ja selbst auch tatsächlich Parkinson-krank ist, der Zurück in die Zukunft-Star. Und das ist so sensibel umgesetzt, so dass man denkt, oh, so muss das sein in Serien, liebe Leute. Und da gibt's halt Neuanfänge, Liebe, Loslassen, alles wird verhandelt an Themen in dieser dritten Staffel. Also wieder eine ganz warmherzige Gemeinschaft, in die man gerne zum Lachen und Weinen eingeladen wird und das sich dann so im Herzen richtig einpegelt.
Und noch eine kleine How I Met Your Mother Reunion mittendrin.
Wer?
Mit Kobe Smulders.
Stimmt, die ist ja auch noch dabei, so als potenzieller neuer Love Interest.
Das ist dann so für alle Shipper aus How I Met Your Mother, die Robin.
Nee, das geht nicht zusammen.
11 Folgen sind es, habe ich mir hier notiert, siehste. Und die sind meistens so zwischen 30 und 40 Minuten lang. Also wenn ihr diese Serie noch nicht auf dem Schirm habt, schaut sie euch unbedingt an. Auch einfach Harrison Ford sich durch diese Serie grummeln zu sehen, ist wunderbar. Ja. Wird euch erfreuen.
Und eine vierte Staffel kommt auf jeden Fall.
Ja.
Genau. Dann mache ich weiter mit Platz 7. Daredevil, Born Again, Staffel 2 bei Disney+. Beim Moviepilot hat die Serie eine Wertung von 7,2 nur, aber Staffel 2 hat eine Wertung von 7,8, eine Steigerung. Aber man muss auch sagen, die Marvel-Müdigkeit ist real. Esther, wir haben, glaube ich, auch beide bei unserer Berichterstattung zu der Serie gemerkt, dass viel zu wenige diese Daredevil-Serie schauen und das Interesse auch jetzt zu Staffel 2 stark abgefallen ist.
Was nicht in Ordnung ist.
Zu Unrecht,
ja.
Zu Unrecht. Denn Born Again Staffel 2 ist ein Brett. Kann man sagen.
Vor allem am Ende.
Vor allem am Ende. Also Daredevil Born Again ist quasi die Wiederbelebung des vor einigen Jahren plötzlich eingestellten Defendersverse rund um die Street-Level-Helden aus New York, zu denen natürlich auch Daredevil gehört. Und vor allem geht's um Daredevil, und das ist quasi eine Fortsetzung zur Daredevil-Netflix-Serie von damals. Und Staffel 1 war auf jeden Fall überraschend, aber auch etwas durchwachsen, weil die Serie während des Drehs nochmal komplett künstlerisch überarbeitet und angepasst wurde. Und Staffel 2 ist jetzt aber von diesen zwei konträren Ausrichtungen und komplett frei und entspricht, glaube ich, voll und ganz jetzt der künstlerischen Vision von Showrunner Dario Scalapane.
Ja. Und für dich, Andrea, Benson und Moorhead kennst du ja aus The Endless. Das ist ja dieses Regie-Duo, was jetzt die erste Staffel sozusagen noch gerettet hat, wenn man so will, mit
die
dem Anfang
und dem
Ende. Die
erste und die letzte, genau.
Genau, und jetzt ist es mehr so aus einem Guss in Staffel 2. Da sind die zwei auch wieder mitbeteiligt.
Genau, Staffel 1 war ja noch so ein bisschen Case of the Week mäßig. Davon verabschiedet sich die Serie jetzt in Staffel 2 für eine komplett serielle Erzählung, die sich so langsam entwickelt, ab der Hälfte dann immer schockierender und tragischer wird und dann in einem Finale für die Ewigkeit endet.
Da habe ich auch einen Meinungstext zu geschrieben, weil ich einfach nicht glauben konnte, was ich da sehe, was sich da entfaltet auf dem Bildschirm.
Nach so vielen Jahren, so diese auch die Charakterentwicklung, wie sich das Blatt wendet für Daredevil und Matt Murdock.
das können sie nicht mehr zurücknehmen. Nee.
Konkret geht's in Staffel 2 um den wachsenden Widerstand der Devils und seine Anhänger gegen den Kingpin Wilson Fisk, der als Bürgermeister von New York auf der Höhe seiner Macht ist. Sein Einfluss durchzieht alle Ebenen des Gesetzes und die Stadt scheint davon zu profitieren. Also die Straßen scheinen erstmal sicherer, die Wirtschaft ist im Aufschwung, aber das alles ist natürlich nur ein Trugbild, das den wachsenden Faschismus unter Mayor Fisk kaschieren soll. Und ich würde sagen, so hart erwachsen und politisch war das MCU, glaube ich, noch nie wie in dieser Serie.
Wahrscheinlich nicht, nee.
Wahrscheinlich in der damals. Aber es ist schon sehr hart in dieser Serie. Und Charlie Cox und Vincent D'Onofrio sind einfach grandios in dieser Serie.
Ja, knistert die Luft, wenn die irgendwie auch nur in die Nähe voneinander geraten.
Auf jeden Fall.
Ich dachte gerade, es knistert zwischen den beiden.
Andrea.
Staffel 4 vielleicht.
Deine Fanfiction kannst du selber schreiben.
Ich meine, in Staffel 3 sind die beiden im Exil und vielleicht nähern sie sich dann ja wieder ein bisschen an.
Ich finde es vor allem spannend, dass diese Staffel jetzt ja schon sehr den Fokus auf Daredevil liegt. Also er ist ja wirklich jetzt in seiner Daredevil-Persona angekommen, weil er quasi ja fliehen musste am Ende der letzten Staffel.
Genau, in der ersten Staffel war es ja hauptsächlich Matt Murdock. Da war ja sehr viel Anwaltskram. Genau. Und jetzt sind wir so, was ist Daredevil für die Stadt? Was bedeutet er als Symbol? Oder kann er als Symbol für die Stadt bedeuten?
Und kann er auch nur Daredevil sein? Und ich war, ich muss zugeben, ich war so erleichtert, als er endlich wieder Anwalt sein durfte, dass ich gemerkt habe, ich brauche diesen Gegenpart ganz dringend, wo er halt quasi seine Identität ja irgendwie verstecken muss. Und da war ich dann sehr froh, dass das doch noch passiert dann gegen Ende.
In der dritten Staffel wird er wohl schon weniger Anwalt sein erstmal. Schauen wir mal.
Ich habe eine Frage. Ja. Kann man die Disney Plus Serie auch gucken, ohne die Netflix-Staffeln zuvor gesehen haben?
Ich vermute ja. Du wirst wahrscheinlich am Anfang kurz dich fragen, was
braucht
ein
Recap. Dir wird halt einfach ein Hauptcharaktertod nicht nahe gehen.
Emotionaler Impact, der dir da wahrscheinlich fehlt am Anfang, ja. Ja.
Ich komme nämlich durch die Netflix-Serie nicht durch.
Okay.
Sie ist mir so langweilig. Ich habe es dreimal probiert und bin immer gegen Ende der ersten Staffel wieder ausgestiegen. Aber ich würde Disney Plus Staffeln so gerne gucken. Vor allem wegen den Regisseuren.
Ja.
Dir traue ich das zu, dass du das verstehst, Andrea. Also ohne die drei Netflix-Staffeln vorher gesehen zu haben.
Ja, gerade die erste Staffel ist ja noch recht lose
verbunden.
Die ist ja
auch sehr, man weiß, da ist ein Vigilante, ein Selbsträcher und der macht sein Ding. Und die anderen werden ja gut eingeführt. Die meisten Figuren sind ja neu, die auftreten.
Ja, ja, genau.
Sehr gut, dann mache ich das auf Andrea-Art. Ich gucke ein Recap und starte mittendrin.
Sehr gut. Wird dann nachher ein bisschen schwieriger, weil die Serie, glaube ich, im Verlauf immer mehr an die Originalserien ranwächst. Vor allem jetzt, wenn man auch schon, was man so mitbekommt von Staffel 3.
Gaststars auftreten,
da kommen noch
vielleicht
viele
Charaktere. Vielleicht schaffe ich es ja dann, die Netflix-Staffeln aufzugucken.
Vielleicht brauchst du das nur als Impuls, um zu sagen, oh, jetzt bin ich interessiert.
Ich mache es verkehrt rum.
Wo kommt die denn her?
Jetzt will ich nochmal Iron Fist gucken. Genau, also ich finde, Daredevil Born Again sollte schon so eine Blaupause sein für zukünftige MCU-Serien, weil sie halt im Gegensatz zu den anderen MCU-Serien von Disney Plus halt verstanden hat, was so eine serielle Erzählung ausmacht und nicht, die auch so über Jahre hinweg fortlaufen kann und nicht, wir machen einen 6-Stunden-Film und dann
ist
Schluss.
Teilen wir in ein paar Folgen auf.
Genau. Ja. Deswegen, ich möchte mehr davon und bin gehypt auf Staffel 3, die Anfang 2027 kommt.
Die zum Glück einfach auch schon losgedreht wurde, ohne dass auf die Zuschauerzahlen gewartet wurde. Ich fürchte ja dann, es wird die letzte sein einfach.
Nein.
Ich bin zumindest froh, dass sie kommt.
Ja.
Soll ich weitermachen?
Ja, Platz 6.
Wir sind bei Platz 6 angekommen, bei HBO Max. Mit einer 7,4 hat sich da Halfman an die Spitze gesetzt oder in die Hälfte unseres Rankings. Da hatte ich ja schon vor ein paar Wochen mit Jenny einen Kurzpodcast zu aufgenommen. Deshalb halte ich mich hier mal kurz. Aber für alle, die den nicht gehört haben, natürlich nochmal, hier erwartet euch eine hammerharte Serie, die euch richtig plätten wird vom neuen Schöpfer, vom Schöpfer von Rentierbaby, falls ihr das geguckt habt. Hast du das gesehen, Andrea?
Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe mich nicht rangetraut.
Ja,
es, alles, was ich drüber gelesen habe, war mir zu harter Tobak.
Gewissen Geisteszustand, um da durchzukommen, auch natürlich.
Habe ich nicht.
Und hier geht es diesmal um Niall und Ruben, die etwas ungleiche halbe Brüder sind oder eigentlich nicht mal richtige Brüder, denn ihre Beziehung besteht eigentlich nur durch die Mütter, die zusammen sind. Da sind sie dann quasi als Familie zusammengeworfen und haben alle so ihre Probleme. Niall ist eher zurückhaltend, Ruben löst seine Streitigkeiten lieber mit der Faust, die nehmen sich aber so gegenseitig ein bisschen unter die Fittiche Und dadurch hat es aber natürlich Niall, weil er diesem dominanteren Ruben untergeordnet ist, schwer, seine Identität zu finden. Und es kommt, wie es kommen muss. Irgendwann eskaliert die Situation. Ruben kommt ins Gefängnis. Und das stellt sich jetzt die Frage, ist das jetzt die Chance auf einen Neuanfang für Niall? Und dann folgen wir also diesen zwei Brüdern durch die Jahre hinweg und haben aber auch immer die Rahmenhandlung, die uns am Anfang einnordet. Sie treffen sich nämlich wieder auf der Hochzeit von Niall, viele, viele Jahre später. Und da eskalieren auch so ein paar Dinge, die dann natürlich wieder an die Ereignisse der Vergangenheit geknüpft sind. Und das funktioniert für mich sehr gut. Also eine verheerende Enthüllung, die da über diesen 40-jährigen gemeinsamen Lebensweg gemacht werden, immer wieder aufzugreifen, auch in der seriellen Erzählung durchaus, wo man sagt, okay, jetzt haben wir diesen Cliffhanger und denken, oh, was passiert jetzt in der nächsten Folge? Und es ist natürlich eine sehr toxische Beziehung, die wir hier miterleben. Das sollte dazu gesagt sein. Hier werden Männlichkeitsbilder hinterfragt, Sexualität, Identität ausgelotet. Es ist aber nicht so schwarz-weiß, wie man es vielleicht meinen könnte.
Sind alle Kacke.
Die sind alle sehr co-abhängig, diese Menschen dort. Die zwei Seiten einer Medaille, die ein Ganzes ergeben. Aber ist dieses Ganze wirklich ein wünschenswertes Bild? Sollten sie nicht lieber voneinander fernbleiben? Ganz fantastisch gespielt von Richard Gadd, dem Serienschöpfer. Der spielt den Ruben, den Brutalo nennen wir ihn mal. Und Jamie Bell, der den Sensibleren spielt und auch in ihren jungen Ausgaben hervorragend. Also ich bin echt begeistert von den jungen Darstellern. Auch Stuart Campbell und Mitchell Robertson, die kannte ich vorher nicht. Da war ich dann fast traurig, dass ich den AD sagen musste. Als dann
aber trotzdem, sobald
so
der Wechsel kommt, ist nochmal eine Intensitätsstufe höher.
Und dann gibt es immer wieder so Szenen, wo du einfach nur mit offenem Mund da sitzt und denkst, krass, wie sich die Bälle zuspielen im Schauspiel, wie die Stimmung auf einmal kippen kann in eine ganz unerwartete Richtung. Also eine ganz, ganz starke Miniserie mit 6 Folgen, die ihr nicht auslassen solltet bei HBO Max.
Unbedingt, fand ich auch ganz stark. So, Platz 5. Die eine Netflix-Serie. Was ist die beste Netflix-Serie des Jahres und da kommt nichts mehr drüber?
Nee, da kommt tatsächlich nichts mehr drüber. Im letzten Podcast hatten wir The Boroughs, mochte ich auch, aber das ist noch einiges besser und es geht auch weiter. Wir reden natürlich über One Piece und die zweite Staffel von One Piece wurde dieses Jahr bei Netflix veröffentlicht. Sie hat eine 8,2, wohingegen die Serienbewertung bei einer 7,9 auch hoch, aber niedriger liegt. Das sagt schon einiges. Ich liebe es. Ich glaube, jeder kennt One Piece. Was muss man dazu noch sagen? Es ist die Realverfilmung des japanischen Mangas One Piece von Eiichiro Oda und es gibt auch einen Anime, der gefühlt so an die 10.000 Episoden hat. Liege ich da richtig?
Es gibt 1000, zwei oder? Animes davon.
Es sind über 1.100, ja.
1.100, siehst du, da war ich schon gar nicht so abwegig. Und es geht natürlich um den Piratenkapitän Ruffy oder Luffy, je nachdem, ob man es im Englischen oder im Deutschen schaut oder liest und er möchte gern König der Piraten werden und das sagen, um wo wir eine One Piece finden.
Ist doch eine sehr klare, strukturierte Handlung, oder?
Jo. Dazu gründet er die Strohhutbande mit ein paar Weggefährten. Ganz, ganz, ganz wundervoll. McKenyu, der Zoro spielt, Emily Rudd spielt Nami, Jacob Romero Gibson spielt Usopp und Taz Skyler spielt Sanji, der Koch, der nur mit den Beinen kämpft. Ich finde sie alle so wundervoll und ich liebe sie. Es ist einige Zeit vergangen zwischen Staffel 1 und Staffel 2 und ich habe so ein bisschen das Gefühl verloren für die Charaktere und die Serie, aber von Minute 1 an war ich wieder dabei. Es ist wirklich, also es gibt, glaube ich, keine bessere Abenteuer-Fantasy-Serie derzeit, die man da irgendwie gerade gucken kann.
Wie stehst du zu einem gewissen Hutträger, der in Staffel 2 zum Team stößt?
Ich liebe
Tony, ciao.
Ja, Gastauftritte sind auch wieder ganz wundervoll. Katie Siegel als Dr. Kuriha? Kuriha heißt sie. Ganz fantastisch. Und Joe Manganiello taucht auch einfach auf.
Aber nur sehr, sehr kurz.
Nur sehr kurz, aber er war auf jeden Fall da. Er war einfach da und ich dachte, wow!
Ich habe mich vor allem über die Frisur von David das Mädchen gefreut.
Ah, die drei.
Beste Frisur.
Ja, jede Folge stolpern sie jetzt, wo sie auf der, Grand Line sind, über eine skurrile Insel, auf der Dinge vor sich gehen. Dann gibt es auch noch diese Geheimorganisation Baroque Works oder wie sie heißt, habe ich wieder vergessen. Aber
Hauptsache, die sind durchnummeriert, die Agenten.
Ja, genau, durchnummeriert. Ganz viele davon haben Teufelsfrüchte gegessen, super skurrile Fähigkeiten und überdreht, bunt, ulkig, perfekt besetzt.
Ja.
Was will man mehr?
Noch mehr Anime-Wahnsinn als in der ersten Staffel. Ich finde, sie haben jetzt so den Ton langsam gefunden von One Piece.
Und Iñaki Godoy, der Hauptdarsteller von Ruffy, beziehungsweise Ruffy.
Ruffy.
Ja, Rufus Villain, ja. Ist einfach, in Jaco Godoy ist, glaube ich, so das beste Casting, das ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Es ist einfach so.
Für eine Live-Action-Variante zu einem schon vorhandenen Charakter.
Für alles. Alles okay. Es einfach, nichts passt so gut wie dieser Blick. Also niemand sonst könnte das so toll spielen.
Einfach so viele Highlights. So die Freude, wenn er das erste Mal Dinos sieht. Oder dieser Kampf von Zorro gegen 100.
Ja.
In diesem Saloon gegen 100 Auftragskiller. Auch Wahnsinn. Und die ganzen Inseln sind toll. Fand super.
Und gleichzeitig auch herzerwärmt, trotz all dem Wahnsinn.
Ich bin mal gespannt, weil es ja doch jetzt eher so noch ein bisschen episodisch war in Staffel 2.
Genau, das ist ja eigentlich eher so ein Zwischending, so zwischen den zwei großen Arcs. Am Anfang hattest du diesen Kennenlernen-Arc im East Blue und dann das nächste große Ding ist Alabasta.
Und wenn sie dann nur noch so an einem Ort sind, ob das auch noch funktioniert, bin ich mal gespannt. Ja.
Da gibt es halt nicht mehr viel zu segeln.
Ja, mal gucken, ob das Schiff dann runterfällt, ob sie den irgendwo vor Anker lassen und dann nicht mehr nutzen, den Armen.
Bevor es dann in Staffel 4 hochfällt, das Schiff. Ui, über den Wolken. Ich bin total hyped auf diese Serie. Ich liebe sie auch. Nice-Core-Piraten gehen immer. Und nächstes Jahr kommt Staffel 3 schon. Die ist jetzt frisch abgedreht. Müssen wir nicht 2 Jahre warten. Aber ich hoffe, dass Netflix bald mal Staffel 4 bestellt, damit danach die Wartezeit nicht so lange dauert.
Wir hoffen es. Wir drücken alle unsere Gummidaumen.
Wir drücken es, ja, weil Fantasy die viel kostet.
Weil die Aufrufzahlen waren auch nicht mehr so gut bei der zweiten Staffel. Mhm. Ich hätte auch gerade gemerkt, irgendwas gelesen, dass generell Netflix so ein großes Problem hat mit Serien, dass die Leute nicht mehr für die zweiten Staffeln zurückkommen. Mhm. Es ist nicht mehr wie bei Stranger Things, wo es mit jeder Staffel einfach immer mehr wurde. Bridgerton ist vielleicht noch die Ausnahme, aber bei den meisten Serien geht es halt immer weiter bergab.
Meinst du, das liegt an den langen Pausen, dass sie dann irgendwie nach 2 Jahren sagen, ach, ich will jetzt nicht nochmal die erste neue durchbingen, sondern ich höre jetzt einfach auf?
Ja, denke ich schon. Ja.
Das Momentum ist halt einfach komplett verflogen, wenn die neuen Staffeln kommen. Da muss man schon wirklich dedicated sein zum Material.
Aber wie du sagst, bei One Piece brauchst du nur ein paar Minuten und du bist wieder drin.
Komplett.
Wir können es nicht oft genug sagen, guckt One Piece Staffel 2.
Man muss es nur anklicken erstmal.
klickt alle bitte, damit wir auch Staffel 4 bekommen. So, dann Platz 4.
Ich darf gleich wieder weitermachen mit einer ganz tollen Serie und
Lost.
Ich sehe euch beide hier.
Und ich freue mich wirklich, dass die hier drin gelandet ist, weil in der vorletzten Monatsvorschau haben auf einmal Max und ich entdeckt, wir lieben diese Serie und haben uns da so rückblickend auf den Vormonat dazu ausgetauscht und hatte dann aber Angst, dass einfach nicht genug Leute die gesehen haben und jetzt ist sie in unserem Redaktionsranking
auf Platz 4. Willst du übernehmen, Esther?
Das war nur meine Einladung. Auf Platz 4, Andrea, was ist es denn?
Was sagen denn andere Personen zu Widow's Bay?
Widow's Bay heißt sie. Ihr werdet euch jetzt vielleicht denken, was ist das? Ganz lustig auch, ich habe mich vor ein paar Wochen informiert, was sind denn noch so Serien, die unterm Radar laufen dieses Jahr, die richtig gut sind. Habe ich Widow's Bay gesehen, habe ich mir vorgemerkt, dachte ich, das klingt ganz cool. Und dann habe ich euch beide am nächsten Tag im Podcast drüber schwärmen hören und dachte so, das ist gesetzt. Und dann habe ich sie sofort geguckt, weil alles schon im Apple Screener Room war. Und jetzt ist es einfach so gut wie meine Lieblingsserie des Jahres. Nur Malcolm mittendrin hat es noch auf Platz 1 geschafft, aber eigentlich sind die gleich auf.
Ich habe sie auch schon 2-mal gesehen.
Wow.
Ist noch besser beim 2. Mal.
Ja, das glaube ich, wenn man dann Endwissen hat, was man nochmal am Anfang verbringt.
So, Moment, in Folge 1 oder 2 gab es schon Gemälde, was schon irgendwie diese Flut später zeigt, wo die auf dem Wasser das eine Kind das abtreibt und so, du weißt, das ist krass.
Da werden da schon die Dark-Nerven-Enden nochmal.
Aber lass doch Andrea erstmal erzählen,
Entschuldigung, der Hype ist zu groß.
Also, die Fakten. Widow's Bay. 10 Folgen bei, oder waren es 8 Folgen? Auf jeden Fall viele Folgen bei Apple TV, hat eine 7,3 von der Community, was viel, viel, tausendmal viel zu wenig ist. Es ist die große Serienüberraschung im Frühling 2026. Es ist eine Mystery-Serie, die aber wirklich so viel mehr ist als ihr Grund-Mystery, das dem Ganzen zugrunde liegt. Es spielt auf einer Insel, vielleicht auch daher der Lost-Vergleich von Max. Worum geht's? Es geht um einen doch eher anfänglich unsympathischen, egozentrischen Bürgermeister namens Tom Loftus, der gespielt wird von dem unfassbar tollen Matthew Rhys. Den kennt man aus The Americans, der Mann aus The Americans. Und ich wusste nicht, dass der so ein gutes Comedy-Talent
das
auch hat.
Das wusste ich vorher auch nicht.
Thriller und Comedy vereint er, wie ich es kaum irgendwo sehe. Zuletzt vielleicht so bei Bill Hader in Barry gesehen oder so.
Der muss nur ein bisschen bedeppert reinschauen und schon ist man im Lachmodus angekommen.
Genau, was will dieser Bürgermeister nun? Er ist Bürgermeister einer doch sehr döschigen kleinen Insel, auf der es nicht viel zu tun gibt, außer ab und zu Nebel, der die Leute ein bisschen deppert macht.
Und kein Handyempfang.
Und die Leute verlassen die Insel nicht. Was hat das damit auf sich? Er will daraus ein Tourismusparadies machen. Das nächste Martha's Vineyard. Der beste Running Gag der Serie, glaube ich.
Fuck Martha's Vineyard.
ihr merkt schon, ihr müsst es wirklich gesehen haben. Es ist tatsächlich fast eine Fall der Woche Serie. Also es geht darum, der Bürgermeister will die Leute auf die Insel holen. Die Insel ist aber verflucht und es gibt verschiedene Flüche und jede Woche lernen wir, also in jeder Folge lernen wir einen neuen Fluch kennen. Es gibt einen seelenstehlenden Nebel, es gibt einen Geist in einem Hotelzimmer. Mein persönlicher Favorit ist die erstickende Witwe,
die sich auf dein Gesicht setzt.
Es ist ein Geist einer im 18. Jahrhundert verstorbenen Seemannsfrau, die sich auf das Gesicht ihrer männlichen Opfer setzt, um sie so zu ersticken. Und das Ding ist, man hört das so und denkt, what the fuck? Und dann sieht man es, wie eine Hauptfigur fast stirbt in der Serie und du heulst einfach nur noch, weil du so Angst hast, weil du sie so lieb gewonnen hast. Also nicht die Witwe, sondern die Hauptfigur. Und von wem ist dieser Geniestreich aus Thriller, Mystery, Spannung, Comedy, Cringe-Comedy, Horror? Wer hat das gemacht? Die Frau heißt Katie Dippold und sie ist Drehbuchautorin für Parks and Recreation gewesen.
Und das merkt man, so Charaktere aus Parks and Rec, die in einem ernsten Horrorfilm, bierernsten Horrorfilm plötzlich gesteckt werden. Und das
wirklich, also es hat definitiv Parks and Rec Anleihen. Parks and Rec war eine Workplace-Comedy mit Amy Poehler.
Die Insel ist ja auch der Workplace des Bürgermeisters.
Ganz genau. Und es ist letztlich auch eine Workplace-Comedy, nur hat sie halt diesen ganzen Insel-Horror-Mystery-Unterbau, Überbau und auch eine Folge, die in einem anderen Jahrhundert spielt, mit Betty Gilpin in der Hauptrolle dieser Folge. Es ist wirklich unfassbar.
Hamish Linklater, jemand verfluchte Inseln anführt, also dann noch Hamish Linklater.
Nach Midnight Mass wechselt er rüber in die nächste grandiose Horrorserie.
Stimmt!
Und wir dürfen Patricia nicht vergessen.
Patricia. Es gibt so viele, jetzt habe ich auch den Namen verloren.
Beste Cocktailparty.
Den Namen vergessen von einem Schauspieler, den älteren Schauspieler, der die ganze Zeit von den Flüchen redet.
Stephen Root?
Stephen Root, genau.
Aus Barry
nämlich, genau. Auch wirklich eine wundervolle Balance und in dieser einen Szene, wo er dieses Lied anstimmt und fast weint dabei. Es ist wirklich.
Und auch die eine Assistentin, die diese tiefsten Falten im Gesicht hat und kettenrauchend rum ist, die dann ihre ihre Overhead-Projektor-Präsentation eines Dark-Stammbaums quasi.
Ja.
Ganz fantastisch.
Und dieser Twist, in der letzten Folge habe ich ihn dann doch langsam kommen sehen, aber der ist schon sehr groß, sehr gut aufgezogen. Also es ist so ein wunderbares, da landet die Serienfaust nochmal in deinem Magen am Ende der Serie und du denkst, wann kommt Staffel 2?
Definitiv, also die perfekte Balance.
Weil die Insel, es ist ja am Anfang, der Glockenturm schlägt 9-mal und wir finden dann irgendwann heraus, dass man der Insel 9 Opfer bringen muss oder so viele Opfer wie die.
Hast du beim zweiten Mal gucken mitgezählt?
Ja, es gibt nur ein Opfer, was erbracht wurde. Ganz am Ende der Staffel hört man den Glockenturm 8-mal schlagen noch.
Oh yeah.
Deswegen gibt es vielleicht auch noch 8 Staffeln. Die müssen noch 8 weitere Opfer. Es zählt anscheinend nur offiziell als Opfer, wenn man in diesem.
Also gerne. Wir wollen jetzt nicht zu viel
genau,
verraten.
Genau, wir verraten nicht zu viel. Wir reden einfach kryptisch über Glocken.
Und ihr habt wahrscheinlich keine Ahnung, wovon wir reden, aber lasst uns bitte von unserer Euphorie mitreißen, weil da könnt ihr wirklich alle Gefühle drin haben, wenn ihr diese Serie guckt. Mit Fiebern, mit Lachen, also Anteilnahme schlecht.
Mit Weinen. Ich habe auch ein Tränchen verdrückt. Ja. Gegen Ende wird es auch nochmal richtig emotional.
Ja. Der größte Gag für mich war. Als Slasher-Fan, wie geht man damit um, dass wenn der Serienkiller am Ende erschossen wurde, damit er nicht wieder aufsteht, man begleitet ihn einfach mit einer Schrotflinte ins Gesicht halten, bis er verbrannt
Krematorium.
Wird. Krematorium. Fantastisch.
Ja. Also wirklich tolle Serie. Absolutes Highlight. Neuentdeckung.
Widow's Bay.
Wie kann es denn jetzt noch besser werden?
Tja, gar nicht. Erzähl doch mal, wir sind jetzt schon so aufgeheizt. Max, erzähl doch mal, was als nächstes kommt.
Heated wird es jetzt auf Platz 3. Heated Rivalry ist bei HBO Max endlich auch in Deutschland angekommen. Dank HBO Max. Bei Movie Pilot eine Wertung von 7,6. Ist auch Platz 3 des Community Rankings. Und das Ganze ist natürlich eine queere Sport-Romance-Dramaserie aus Kanada. an der kein Weg vorbeigeführt hat. Ich glaube, wenn man sich im Internet bewegt hat das letzte halbe Jahr, wird man schon mal von Heated Rivalry gehört haben. Das ist eine Verfilmung von Rachel Reeds Game Changer Romanen und ein absolutes Serienphänomen. Letztes Jahr im Dezember ist es dann plötzlich eingeschlagen wie eine Bombe, als es dann in Kanada und in den USA schon gestartet ist. Und mit etwas Verzögerung sind dann die 6 Folgen von Staffel 1 dieses Jahr auch in Deutschland bei HBO Max gestartet. Und worum geht es? Kurz und knapp erzählt wird die Liebesgeschichte der queeren Hockeyspieler Shane Hollander muss man ihn aussprechen, und Ilya Rosanov, die abseits ihrer Rivalität auf dem Eis hinter verschlossenen Hotelzimmern eine sich über Jahre hinweg entwickelnde geheime Affäre ausleben. Zuerst geht es nur um Sex und Körperlichkeit und später werden daraus echte Gefühle. Denn vor allem dann Homophobie im Profisport und damit auch eine Gefahr für die eigenen Karrieren im Wege steht. Bis dann vielleicht irgendjemand den mutigen Schritt wagt und der Welt zeigt, dass bisexuelle und homosexuelle Profisportler auch geoutet leben könnten.
Ja.
Ja. Also was diesen Hype ausgelöst hat, ist natürlich erstmal die unglaubliche Chemie, glaube ich, der beiden Hauptdarstellenden. Die waren bis dahin ja noch recht unbekannt, Hudson Williams und Connor Story. Und natürlich auch die sehr pikanten Szenen. Die haben, glaube ich, viele Leute angelockt. Meine ganze Familie hat schon gesehen, die Serie. Mama hat es gesehen.
Hast du es mit deiner Familie geguckt?
Das wäre meine Frage gewesen.
Ich hatte die Serie vorher geguckt und meine Mutter immer gefragt, wann kommt denn der Hockeyfilm endlich? Meine Schwester hat extra HBO Max für meine Mutter abonniert, damit sie es gucken kann. Genau, und wer in Folge 5 keine Tränen vergossen hat, der hatte auch kein Herz, glaube ich.
Ist das die ausgekoppelte Episode?
Nee, das ist Folge 3. Das ist... quasi der Anschluss an die ausgekoppelte Folge.
Aber die ist auch schon da. Also bei mir, bei ersten 2 Folgen dachte ich, ja, ist ganz nett, gucke ich gerne. Und dann hat es bei mir so in der 3. Folge Klick gemacht, ausgerechnet da, wo eigentlich die Hauptfigur nicht auftritt. Und dann kann man aber irgendwie auch die nächste Story besser verfolgen. Es ist ganz spannend in der Dramaturgie.
Ja, ich finde sie auch ganz fantastisch. Und ich finde es erstaunlich, dass nach Heated Rivalry jetzt Hockey-Romanzen so ein Ding sind. Wir hatten sie ja schon im letzten Podcast erwähnt.
Off-Campus, ja.
Nee, war das dieser Podcast? Nee,
das war der letzte Podcast.
Ich bin
Max
schon durch die
schon
Zeit gereist. Genau, Amazon hat auf Campus, Netflix entwickelt gerade Icebreaker, heißt sie. Nur irgendwie haben die Streamer alle, habe ich das Gefühl, die falsche Lektion aus Heated Rivalry aus dem Hype gezogen. Es ist, glaube ich, nicht das Hockey, was die Leute sehen wollen.
Es ist ja jetzt auch nicht so viel Hockey in Heated Rivalry drin. Also sie sind schon
aber einfach auch mal eine queere Geschichten erzählen. Ja. Weil diese Serie ist eine queere Serie, die ist so mega erfolgreich. Und was machen die Streamer alle? Wird wohl am Hockey gelegen haben. Wir machen jetzt alles heterosexuelle Hockeyserien.
Ja. Naja, vielleicht lernen zumindest ein paar was draus.
Genau. Vielleicht mehr kanadische Serien in Zukunft. Genau. Aber zum Glück geht Heated Rivalry selbst ja weiter. Staffel 2 ist schon sicher und soll nächstes Jahr im April starten.
Nicht mal mehr? Ja, das ist doch schön.
Ja. Und damit kommen wir zu Platz 2. Boah. Mein persönlicher Platz 1.
Jetzt bin ich aber gespannt. Was war es nochmal?
The Pit. No. Auch bei HBO Max. Jetzt kommen, glaube ich, nur HBO Max-Serien. Man merkt auch an unserem Ranking, HBO Max hat viele tolle Serien dieses Jahr rausgebracht.
Ja. Das ist, glaube ich, die Serie, die ich am allerliebsten gucken würde, aber nicht kann, weil ich Krankenhaus nicht aushalte.
Ja.
Das ist
furchtbar.
Ungünstig.
Ach, weil so ungünstig.
Nur an
Eben!
Bei der Moviepilot-Community ist sie auch auf Platz 1 mit einer wahnsinnigen Punktezahl von 8,5 von 10 Punkten. Und das Besondere ist, es ist nicht nur eine Serie, sondern es sind gleich 2 Staffeln, die quasi auf dieser Platzierung gelandet sind.
Bedingt an der Ausstrahlung in Deutschland.
Genau, wir mussten ein Jahr warten in Deutschland, bis wir dann endlich auch die erste Staffel zu sehen bekommen haben, da aber direkt mit der 2. Staffel zusammen. Und es ist eine quasi Echtzeit-Krankenhausserie über einen Zeitraum von 15 Stunden, die auf 15 Folgen immer aufgeteilt sind. In jeder Staffel sind es dann eine Schicht mit 15 Stunden und das rege Treiben in der Notaufnahme. Darum geht es in einem Krankenhaus in Pittsburgh. Und wir steigen ein in diesen aufregenden Krankenhaus-Notaufnahmen-Alltag mit Dr. Michael Rabinovich, Dr. Robbie, gespielt von Noah Wiley, auch bekannt aus Emergency Room oder
ich kenne ihn vor allem aus Falling Skies, muss ich zugeben.
Oder Falling Skies, ja.
Ja.
Ich kenne ihn vor allem aus dem Librarians-Franchise.
Okay.
Und dieser führt uns dann in diesen Mikrokosmos einer Notaufnahme, wo wir dann unterschiedliches Personal kennenlernen, von erfahrenen Krankenschwestern und Ärzten bis zu noch recht unerfahrenen Residents, Interns und naiven Medizinstudierenden, die im Verlauf von 15 Stunden dann mit unterschiedlichsten Notfällen und Situationen konfrontiert werden und dabei über sich hinauswachsen müssen. Genau, insgesamt gibt es jetzt schon 2 Staffeln mit jeweils 15 Folgen, 30 Folgen innerhalb von einem Jahr.
Das ist super.
Krass.
Und bei mir war es auch tatsächlich so, ich bin sehr froh, dass ich die Serie bingen konnte.
Ja, es ist eine sehr bingige Serie.
Sie wird ja eigentlich wöchentlich veröffentlicht, aber man will dann irgendwie weitergucken und dann da ist die Wartezeit wirklich quälend, eine Woche auf die nächste Folge warten zu müssen.
Weil es halt nicht so abgeschlossen ist. Es ist halt immer nur eine Stunde, aber die Fälle strecken sich natürlich immer über die Folgen.
Ist ja das 24-Prinzip, genau, dass man sagt, eine Stunde ist auch eine Stunde in deren Leben und dann will man nicht einfach rausgerissen werden.
Oder es gibt halt auch Leute, die sitzen einfach eine halbe Staffel lang im Wartezimmer, so, weil sie 6 Stunden warten müssen. So.
Dann passiert was.
Und die Serie ist halt auch recht realistisch dargestellt und entwickelt halt auch so durch diese Echtzeiterzählung so einen wahnsinnig faszinierenden Sog. Fand ich ganz fantastisch. Ein fantastischer Cast, viele spannende, witzige und mitreißende Notfälle und Patientengeschichten gibt's da, wobei halt diese unterschiedlichen Situationen sehr viel oft Missstände im Gesundheitssystem, in der Gesellschaft und der Politik aufzeigen. So ein bisschen wie Scrubs, nur ernster.
Mhm.
Und ich finde, es ist so die perfekte Symbiose aus so klassischer TV-Serienerzählung und Streaming-Serie.
Mhm.
Weil du hast schon diese einzelnen Fälle, aber trotzdem ist das Ganze doch sehr als so große Binge-Serie zusammengehalten, finde ich. Ganz fantastisch. Auch wenn ich verstehe, ist halt auch nicht für jeden schaubar, die Serie. Weil sie halt auch extrem explizit ist teilweise. Also es gibt so viele Momente, wo selbst ich als Gorehound weggucken musste. Ich finde sowas, so Verletzungen und Wunden, da hält die Serie immer sehr grob drauf.
Ja, weil du gerade Scrubs gesagt hast, das ist die Art von Krankenhaus, die halte ich aus.
Wohlfühlkrankenhaus.
Das ist leider kein Wohlfühlkrankenhaus, aber trotzdem ein so, ich sage, ich bin froh, dass ich durch die Türen gegangen bin.
Ja.
Hast du irgendwelche Lieblingsfiguren, Max, von diesem großen Kader, der da so rumläuft?
Oh, ich kann die Namen alle, habe ich mir nicht bemerkt.
Dann beschreibe sie.
Dieser und jene.
Also, ich zum Beispiel bin großer Whittaker-Fan.
Ja.
Der mausert sich so schön von Anfang an vom Medizinstudenten, der einfach nur mit allen Körperflüssigkeiten, die existieren, bespritzt wird, bis hin zu einem kompetenten Emergency Room-Mitarbeiter.
Ja.
Und ich komme immer nicht darüber hinweg, dass Dr. Mel die Tochter von Bryan Cranston ist.
Ja.
Die Schauspielerin, das ist so.
What? Jetzt kommen die Namen langsam wieder.
Das ist ja,
so, bei so vielen Serien so viele Namen merken.
Ich kann mir auch nicht auf Dauer Charakternamen merken.
Ja. Ich mag auch die Figur von Fiona Dourif. Die Tochter von Brad Dourif, den wir als Stimme von Chucky kennen unter anderem. Oder
wen spielt sie in dem Ensemble?
Auch eine von diesen Älteren, die schon feste Ärztin ist.
Okay.
Die mit dem Sohn.
Ah, okay.
Gute Beschreibung.
Mit dem Enkelmonitor, dem
Genau.
Die, okay.
Wo ihr Vater auch in einer Rolle kurz eine Gastrolle spielt, sogar in der Serie.
Verrückt.
Ja.
Vielleicht traue ich mich irgendwann doch.
Was sagst du denn als Grey's Anatomy-Fan zu der Serie?
Ich bin froh, dass sie ganz anders ist als Grey's Anatomy. Also Grey's Anatomy ist ja auch so eine Serie, ich glaube, die würde ich heute nicht mehr anfangen, weil es einfach nicht mehr so meine Serienkragenweite ist. Aber weil ich sie halt jetzt schon so lange gucke, höre ich jetzt nicht auf in Staffel 23, sondern gucke sie halt weiter. Aber das ist schon eher so, das ist so, weiß ich nicht, The Bear im Krankenhaus.
Ja.
Oder This is Going to Hurt, muss ich auch immer dran denken. Dass die hat ja als erstes so dieses stressige Krankenhaus-Flair trotzdem mit liebenswürdigen Figuren auch verbunden. Also.
Jetzt ja mit The Bear Staffel 5 ist ja mehr The Pit schon, weil es diese Echtzeiterzählung ist fast.
Stimmt. Also ja, wenn ihr Krankenhaus aushaltet, unbedingt gucken. Also das ist eine der Serien, die man dieses Jahr gesehen haben sollte.
Und jedes Jahr. Ich glaube, das ist eine Serie, die jetzt jedes Jahr im Januar 15 neue Folgen.
Ich bin schon sehr gespannt. Ich finde es ja super, dass die immer so an spezifischen Tagen im amerikanischen Jahr spielt. Also wir hatten jetzt den amerikanischen Unabhängigkeitstag. Und dann hat halt man halt immer noch so einen besonderen, eine Beigabe von, da können irgendwie andere Sachen passieren als vielleicht an anderen Tagen.
Ja.
Das finde ich sehr gut gelöst. Und deshalb bin ich ganz gespannt, was jetzt als nächstes in Staffel 3, welcher Tag und auf uns zukommt.
Im November spielt sie.
Also Thanksgiving.
Thanksgiving.
Weiß man nicht.
Wahrscheinlich.
Es wird
Leute,
kälter.
Leute, die in Truthähnen stecken.
Ich finde halt auch die zweite Staffel, die hat halt nicht so dieses eine große crazy, diese eine große Katastrophe wie jetzt Staffel 1. Aber ich finde es selber trotzdem sehr intensiv.
Ja.
Und man merkt halt immer so, ach ja, es ist morgens irgendwie um 8, jetzt kommen erstmal die ganzen alten Leute rein.
Weil die man in den frühen in den Zimmern gefunden hat, ja, in ihrem
Die Bett, Walking, ne? Dead-Schicht ist das, ne? Dann,
das dann ist kommt, so. Aber das ist auch so realistisch, weil man denkt, ja, so wird es wahrscheinlich genauso sein, ne? Ja.
Genau.
Und dann, wenn man dann auch noch an den Ärzten Anteil nehmen muss, wie Dr. Robbie, der in Staffel 2 echt so, man hat die ganze Zeit Angst, dass ihm irgendwas passiert, weil er nicht in der besten Geisteshaltung ist und sollte sich bitte nicht auf das Motorrad setzen. Nein, nein, alle sagen ihm nein und dann ist man die ganze Zeit so anteilnehmend. Oh,
er spielt in Staffel 3 wieder mit, von daher.
Ja, ja, genau, auf jeden Fall, er hat Staffel 2 überlebt.
Oh. Ach, ich euch, ich höre euch so zu und will es einfach nur sehen.
So, dann kommen wir zu einer anderen Serie. Auf Platz 1.
Unserer letzten. Auf Platz 1 gelandet, weil viele sie geliebt haben und viele sie geschaut haben dieses Jahr in der Movieblog-Redaktion.
Das ist eher der Popularity-Contest gewesen.
Nein, bei mir ist sie auch so auf Platz 1 gelandet.
Okay, wirklich?
Ja, das war wirklich so
aber auch zu Recht.
Meine Herzensserie. Du magst Feelgood Piraten, ich mag Feelgood Ritter.
Ja.
Die Rede ist natürlich von A Knight of the Seven Kingdoms. Ganz frisch im Januar gestartet bei HBO Max. Bei Movieblog eine 7,6. Ich habe auch schon 2 Podcasts mit Jenny dazu aufgenommen. Einen zum Anfang der Serie, einen zum Ende der Serie. Also wenn ihr da nochmal detailliert einsteigen wollt, bitte scrollt euch ein bisschen zurück und hört da unserer Begeisterung zu. Ja, willkommen zurück in der Welt von Westeros. Wir hatten sie ja letzte Woche schon mal erwähnt mit House of the Dragon.
Diese Woche. Am Anfang des Podcasts tatsächlich.
Das fühlt sich jetzt auch
wir
wieder
hatten
so
halt keine Woche Pause, deswegen ist es für uns alles eins.
Es ist alles eins. Die Serie spielt 100 Jahre vor Game of Thrones, aber viele Jahrzehnte nach House of the Dragon. Also da sind jetzt nicht so Figurenüberschneidungen zu erwarten. Ist aber trotzdem wieder nach einer Vorlage von George R. R. Martin. 3 Kurzgeschichten existieren da, so kleine Novellen als Sammlung. Der Heckenritter von Westeros, das Urteil der 7 heißt es im Deutschen, zu Dank und Eck, einem ganz, ganz tollen Duo, was da durch die Gegend läuft. Wir treffen Sir Duncan den Großen, einen einstigen Knappen aus einfachen Verhältnissen, der jetzt frisch zum Ritter erhoben wurde und sich zu einem Turnier begibt, um Ehre zu verdienen, sich einen Namen zu machen. Er ist aber eigentlich nur so ein kleiner, fahrender Heckenritter, der bedeutungslos ist in Westeros Geschichte, möchte man meinen. Und ja, der trifft unterwegs dann auch noch so einen glatzköpfigen Jungen, der sich Eck nennt und der seine Knappe werden will. Dann sagt er, ja okay, hab ja keinen, dann kommst du halt mit. Und beim Turnier kommen dann natürlich auch die Targaryens noch an, die auch in dieser Zeit noch an der Macht sind. Allerdings inzwischen ohne Drachen. Da müssen wir dann erst House of the Dragon zu Ende gucken, um zu wissen, warum. Und ja, Dank legt sich dann leider, leider mit einem grausamen Prinzen aus den Targaryen-Reihen an, weil er ritterlich die Armen und Schwachen verteidigt möchte, wie das halt sich so gehört eigentlich seiner Berufung nach, aber so funktioniert das in Westeros natürlich leider nicht. Und da findet er sich dann plötzlich in einem tödlichen Duell wieder namens Urteil der 7 auf dem Kampfplatz und muss noch 6 weitere Mitstreiter zu finden, um da überhaupt antreten zu können. Und ich finde das einfach diese Serie so wunderbar, weil wer hätte gedacht, dass echte Warmherzigkeit in Westeros existieren kann, in einer meiner liebsten Fantasy-Welten überhaupt. Und ja, wenn Dank jetzt so von Grausamkeit in dieser Welt umgeben ist und auch völlig überfordert ist teilweise, dann kann man sich da so herrlich einfinden, weil er überhaupt kein Intrigant ist. Man möchte ihn am liebsten umarmen, wenn er dann wieder dasteht und keine Erwiderung parat hat, wenn andere ihm irgendwelche scharfzüngigen Bemerkungen um die Ohren knallen. Und genial ergänzt wird er dann auch vom flinkzügigen Eck als sein Knappen, der durchaus immer eine Erwiderung hat, aber vielleicht sollte er mal die Zunge hüten. Und ja, Peter Cleffey und Dexter Sol-N, ein ganz tolles Duo dieses Jahr, die man da entdeckt hat, möchten wir natürlich gern mehr von sehen. Es gibt unterwegs spektakuläre Enthüllungen, Jost-Turniere mit splitternden Schilden oder auch einfach fantastische Charaktermomente, wo Leute einfach mal tanzen, um die Sau rauszulassen. Ja. Und ja, da habe ich dann gemerkt, ich brauche eigentlich gar keine Drachen, um eine großartige Game of Thrones-Serie zu sehen. Die Serie ist auf jeden Fall lustiger als alles, was wir bisher so in dem Kosmos gesehen habe von Game of Thrones. Passt für mich aber trotzdem, zumal sie da einfach so gezielt auch ihren Humor einsetzt und hat auch einfach vortreffliche Nebenfiguren wie Partytier, Lynel Baratheon, großartig gespielt von Daniel Ings, oder auch endlich mal einen ehrwürdigen Targaryen-Thronprinzen Baelor vom wunderbaren Bertie Cavell verkörpert. Und natürlich kriegen wir auch einen Tag Bösewichte, wie sollte es anders sein? Finn Bennett, ich war ganz überrascht, als ich den letztens in Backrooms gesehen habe und dachte, den kenne ich doch irgendwoher. den man auch ordentlich verachten kann. Und ja, die meisten Beschwerden gingen, glaube ich, daran, dass die Serie sehr kurze Episoden hat, meistens nur so halbstündige.
Ich glaube, das war sehr frustrierend, das wöchentlich zu gucken. Ja. Wir hatten ja das Glück, die vorab komplett zu gucken. Aber wenn du wöchentlich wirklich nur irgendwie so 30 Minuten,
ja, dann ist das hart, ja, dass man so lange warten muss. Aber ich finde trotzdem dafür, dass sie wirklich so kurze Folgen hat und ich verstehe, warum sie die gemacht haben, weil es ist ja eine Novelle, die zugrunde liegt, also kann man eigentlich auch versuchen, mal was Kurzes zu machen, gießt sie so viel in diese 30 Minuten, was da passiert und Sachen vorbereitet und irgendwas versteckt und Sachen rückbereitet und so, dass ich denke, das ist einfach eine perfekte Serie, die wir erhalten haben.
Und auch als Adaption. Ja. Es ist halt so nah an der Vorlage. Ja, ich habe auch vorher nochmal den Comic, es gibt auch eine ganz tolle Graphic Novel und das, da sind echt Panels gefühlt einfach nur verfilmt worden. Das ist sehr, sehr nah an der Vorlage.
Ja, also 6 viel zu kurze, aber zugleich perfekt auserzählte Episoden kriegen wir hier. Ich habe sie auch schon vielleicht mindestens 2-mal gesehen und nicht das letzte Mal. Mal gucken, ob Staffel 2, die ja gerade gedreht wird, dann hoffentlich schon nächstes Jahr kommt. Da gab es ja jetzt kurz auch schon wieder eine Verzögerung. Mal gucken, ob sie das noch schaffen.
Ich will bei nur 6 Folgen.
Ja, bei so 6 Folgen sollte man das doch schaffen. Ich bin so glücklich, dass diese Serie existiert. Ich glaube, da kommt dieses Jahr bei mir nichts mehr dran vorbei.
Verstehe ich aber auch. Sie ist wirklich eine perfekte Staffel. Ich habe sie tatsächlich diese Woche geguckt.
Ja.
Die ersten beiden, mittlerweile gibt es ja 4, House of the Dragon Folgen geguckt. Und das habe ich auch noch nachgeholt, alles in einem Rutsch. Und ich war so begeistert. Die erste Folge,
sich sehr gut bingen, glaube ich.
Ja, ich finde, man muss es auch bingen. Ich habe im Januar die erste Folge gesehen und dachte, nee, das binge ich. Das ist mir zu kurz, das schaffe ich nicht, immer nur eine halbe Stunde in dieses krasse, komplexe Universum einzutauchen. Auch wenn die Geschichte eigentlich sehr simpel ist, ist mir zu krass, das wöchentlich zu machen. Und ja, habe es nicht bereut. Und es ist wirklich so fantastisch. Die Chemie zwischen Dank de Lang und Egg ist wirklich eins der besten Dinge, die das Game of Thrones Universum im Fernsehen geschaffen hat.
Da kriegen andere Game of Thrones Duos wie der Hound und Arya schon gleich Konkurrenz. Muss man mal gucken.
Ja, und gleichzeitig hat sie auch so viel herzerwärmende Momente, die Serie, was man jetzt aus dem Game of Thrones Universum nicht unbedingt. Ich würde es noch nicht als Cozy Game of Thrones bezeichnen.
Am Anfang vielleicht ein bisschen, aber später nicht mehr.
Es passieren ja auch drastische Sachen, genau. Ja. Das sollte man nicht verschweigen, aber sie hat schon so einen anderen Tonfall, wo man denkt, ach ja, das möchte ich auch mal sehen.
Aber man muss sich jetzt nicht davor fürchten, dass die Serie irgendwie richtig schlimm zynisch wird oder so, was ja Game of Thrones durchaus hatte. Das ist sie nicht. Und das weiß ich hoch zu schätzen.
Und damit sind wir auch schon am Ende angekommen unseres großen Rückblicks, unseres ersten großen Rückblicks dieses Jahr. Am Ende des Jahres machen wir das ja nochmal und da schauen wir dann, ob noch eine Serie Night of the Seven Kingdoms
bei mir vorbeikommt.
Ja, genau. Ich hoffe, ihr habt jetzt die ein oder andere Serie für eure Merkliste mitgenommen, die ihr vielleicht noch nicht kanntet. Alle besprochenen Serien, wo ihr sie streamen könnt, findet ihr nochmal übersichtlich aufgelistet in den Shownotes. Und bevor wir uns verabschieden, lasst uns noch ganz kurz einen Mini-Ausblick auf Halbjahr Nummer 2 wagen. Ob es da vielleicht irgendwas gibt, was Night of the Seven Kingdoms übertreffen könnte. Genau, zu Beginn des Jahres haben wir drei ja ein großes Vorschau-Ranking gemacht hier im Podcast, wo wir nach Hype gerankt geschaut haben, auf welche Serien freuen wir uns am meisten dieses Jahr. Und von unserer Top 10 ist tatsächlich im ersten Halbjahr sind gerade mal 3 Titel nur gestartet.
Wirklich?
Genau.
Oh,
weia. Eine davon haben wir schon im ersten Teil des Rückblicks erwähnt. Das war The Boroughs. Und die anderen zwei waren Cap der Angst und Spider-Noir. Ich fand beide sehr gut. Haben jetzt aber natürlich den Einzug in die Bestenliste leider verpasst. Aber ich habe sie dir hiermit nochmal erwähnt. Nein, Esther, du schüttelst dich den Kopf. Bei Cap der Angst. Cap der Angst ist gut. Ich bin der einzige Mensch, der diese Serie gut findet.
Nee, ich glaube, die hat auch ihre Stärken, ist wirklich großartig geschauspielert, aber ich kann mit dieser Erzählung einfach nichts anfangen von lasst uns hier die 1000 Schnitte Rache durchführen, so gegenseitig, ja, gibt mir nicht so viel.
Oh.
Ich habe tatsächlich auch den Scorsese-Film vorhin nochmal geguckt und dachte so, ja, der hat mich auch so etwas Schulter zurückgelassen.
Okay.
Insofern.
Spider-Noir war auch sehr gut. Haben wir nochmal erwähnt. Heißt aber auch, dass jetzt die größten Highlights vielleicht jetzt erst noch kommen, die uns von unserem Hype-Ranking. Esther, Andrea, welche Serien starten denn noch dieses Jahr, auf die ihr euch wirklich, wirklich freut? Was sind so eure großen Highlights? Ich würde sagen, wir beschränken es auf 2 maximal.
Ja.
Oder wolltest du mehr?
Nee, ist okay.
Wie viele hast du?
Ich hab reichlich mitgebracht, aber ich kann da aussortieren.
Okay.
Ich kann ja mal den Anfang machen und mich, nachdem Andrea mir im letzten Podcast, Vorschau-Podcast, da schon vorausgeprescht ist, darf ich jetzt mal Ringe der Macht sagen. Staffel 3 kommt dieses Jahr. Da freue ich mich, glaube ich, aktuell so mit am meisten drauf. Am 11. November hat sie auch schon ein Startdatum und ich will einfach wissen, wie es weitergeht. Wer bekommt die Nazgul-Ringe von Sauron? Wie legen sie sich mit den Zwergen an? Was passiert da?
Das wird grandios.
Ich freue mich.
Willst du die nächste? Wollen wir eine Reihe nachmachen?
Ja, Ich habe eine Serie dabei, die noch keinen konkreten Starttermin hat, aber Netflix hat gesagt, sie kommt dieses Jahr, und zwar Staffel 2 von Three Body Problem. Mhm. Das große, sündhaft teure, hart gefloppte Sci-Fi-Spektakel von Netflix, das sie dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, gleichzeitig mit Harry Potter bei HBO
die haben
raushauen.
Ja, die haben so. Ja zum Glück Staffel 2 und 3 direkt, drehen sie hintereinander, weil sonst wäre die, das ist wieder das Phänomen, die, niemand wird Staffel 2 gucken. Das, wie viele Jahre ist das jetzt hier auch? War das 2023?
Guck ich mir nie nochmal die erste Staffel an, kannst du wissen.
Da werde ich die erste Staffel nochmal gucken. Ich habe es wirklich geliebt. Ich habe hab nicht alles verstanden, aber ich habe es wirklich, wirklich geliebt.
Ich kann mich nur noch an das durchschnittene Schiff erinnern.
Ja, das war ein bisschen eklig.
Ich habe dafür alle drei Bücher gelesen.
Das tut mir sehr leid.
Ich habe die chinesische Serie gesehen. Aber da sind die Pausen zwischen den Staffeln noch länger. Ich glaube, da kommt Staffel 2 2030 oder so. Aber die hat dafür dann auch wieder 60 Folgen oder so dann.
Aber hier habt ihr es gehört, eine Person freut sich auf Staffel 2 von Three Body Problem.
Doch, ich freue mich schon. Isa Gonzalez.
Ja, super. Ja.
Ich bringe mit Vision Quest. Da freue ich mich sehr drauf.
Das wusste ich, dass du das mitbringst.
Ja, im Oktober bei Disney Plus. Eine quasi die Vollendung der Trilogie von Wanda Maximoffs Familienseriengeschichten beginnt mit WandaVision. Dann hatten wir Agatha All Along. Und jetzt kommt Vision Quest, die Geschichte von Vision. James Spader spielt den Bösewicht in der Staffel.
Ja.
Und ich freue mich sehr.
Man sieht ihn auch ohne Vision, ohne Ultron.
Genau. In Menschenperson, vielleicht mit Hut, vielleicht ohne Hut, man weiß es nicht.
Der Trailer kam noch nicht offiziell, oder?
Nee.
Ich war da schon in so einer Disney-Veranstaltung.
Du hattest
und
schon mal was
Trailer
gesehen.
Gesehen, aber dann darf ich wahrscheinlich dazu noch nichts sagen.
Nee, der wurde, glaube ich, auch letztes Jahr Comic-Con oder so. Irgendwie. Ja, also gab schon einen Trailer, aber nicht offiziell.
Nee, okay.
Ich weiß, du hast den schon gesehen. Ich bin sehr neidisch.
Ich glaube, James Spader hat sehr viel Geld dafür bekommen. Er ist das Einzige, was er macht seit The Blacklist.
Ich freue mich sehr, ist von Terry Matalas, dem Showrunner von der dritten Staffel Star Trek Picard und der Zeitreiseserie 12 Monkeys. Und der bringt auch alle Leute mit, gefühlt aus seinen Serien. Freue ich mich sehr. Und Esther, du darfst auch noch mal.
Wir machen noch eine Runde. Mhm. Ihr erwartet jetzt wahrscheinlich, dass ich Harry Potter sage, aber nein.
Nee, ich erwarte nichts von Harry Potter.
Nee, da gibt es ja einen ganzen Podcast zu, wie spätig ich diese Serie erwarte. Aber ich sage jetzt mal noch Ted Lasso Staffel 4. Denn Ted Lasso ist einfach viel gut Serien-Content, den ich brauche. Und die war ja abgeschlossen, die Serie. Mal gucken, was Staffel 4 jetzt kann. Aber allein, dass sie jetzt in eine Frauenfußballmannschaft wechseln, finde ich schon mal einen großen Clou, den ich unbedingt sehen möchte. Und ich möchte natürlich auch alle Figuren einfach wiedersehen.
Können wir so ein eigenes Bill Lawrence-Ranking machen am Ende des Jahres?
Oh, Bill Lawrence-Figuren-Ranking. Das wird schwierig.
Oh, das ist ja, wenn man die Figuren auch noch mischt in den Serien.
Ja.
Ist eine Überlegung wert. Hier wurde sie geboren.
Ich habe noch eine Serie, wo man noch nicht genau weiß, wann sie startet, könnte Ende 2026 kommen, und zwar Dexter Wiedererwachen Staffel 2.
Ja, die kommt doch definitiv.
Ich Supi, bin noch skeptisch, oder? Ob die eher ans Anfang des nächsten Jahres legen, aber du darfst dich drauf freuen. Das ist okay.
Ja. Ich freue mich so drauf. Ich fand ja auch die Dexter Prequel-Serie ganz toll, die dann leider wieder eingestellt wurde, aber jetzt kriegen wir zumindest Staffel 2 von Dexter Resurrection und Michael C. Hall so gut wie nie. Toll.
In New York.
Michael also
in New York. Allein New York.
Ich finde, sie treffen einfach wirklich genau die richtigen Töne. Ist perfekte Erweiterung. Guckt es.
Ja, guckt es.
So viele tolle nebendarstellende Gastauftritte. Es ist wirklich
Vater-Sohn-Kombo.
Serienkiller.
Toter Vater, Vater-Sohn-Kombo.
Serienkiller-Mashup-Deluxe.
Dann mache ich die letzte.
Bitte, Max, was hast du als letztes noch mitgebracht?
Linda Cardellini als Serienkillerin in den 70ern, 50ern? Wann spielt das? Ich weiß es nicht mehr. Crystal Lake, das Prequel zu Freitag der 13. kommt im Oktober in den USA bei Peacock. Man weiß noch nicht, wann es und wie es nach Deutschland kommt, aber ich bin so gehypt. Ich freue mich sehr drauf.
Der Horror-Max freut sich drauf.
Horror-Max freut sich sehr. Und die haben die Chance verpasst, am Freitag den 13. zu starten, die Serie. Aber wer weiß. Das wäre im November gewesen. War zu spät vielleicht.
Eine Hauptrolle, Serienhauptrolle für Linda Cardellini. Her damit.
Wenn es so wie Bates Motel wird, dann wäre ich schon zufrieden.
Okay.
So, das sind natürlich noch längst nicht alle heißen Serien-Highlights, die noch in den kommenden Monaten auf uns zukommen. Und deshalb steht kommende Woche hier im Streamgestöber auch eine große Vorschau an, in der wir die zumindest unserer Meinung nach spannendsten Serienneuheiten nochmal groß vorstellen, was dieses Jahr noch starten soll. Das war's jetzt aber erstmal mit unserem Serien-Halbjahresrückblick. Danke, Esther. Danke, Andrea.
Gerne, gerne.
Sehr gerne.
Und danke euch fürs Zuhören. Und damit sage ich, habt einen wundervollen Tag und streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.